Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir miteinander 1. Johannes 4, 16 bis 5, 3. Da schreibt der Apostel Johannes: Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir haben heute wieder einen Familiengottesdienst, deshalb, weil eigentlich hätten am heutigen besonderen Tag auch die Kinder was mitmachen sollen. Das hat dann aus mehreren organisatorischen Gründen nicht geklappt. Kindergottesdienst ist nicht eingeplant, und dann habe ich kurzfristig entschlossen, den Gottesdienst so auszurichten, dass er auch ein Stück auf die Kinder eingeht. Ich sehe auch einige, die da sind, und an die Frage habe ich gleich die erste Frage: Was ist denn heute für ein besonderer Tag? Weiß es einer von euch? Ja. Richtig, Muttertag. Muttertag ist zwar kein kirchlicher Feiertag, könnte es aber fast sein. Denn wo eine Frau ihrer göttlichen Berufung und Bestimmung gemäß als Mutter lebt, da ist ihr Leben ein rechter Gottesdienst und ein geistlicher Festtag. Und auch Frauen, die keine leiblichen Kinder haben, können in gewissem Maß die in ihrer Veranlagung ruhende mütterliche Liebe und Fürsorge anderen Menschen zukommen lassen und so Mütter im weiteren Sinne sein. Mit der Mutter ist ein Begriff in ganz besonderem Maß verbunden. Wissen vielleicht die Kinder, da dürfen aber auch die Erwachsenen durchaus mitdenken, welcher Begriff ist mit der Mutter in ganz besonderem Maße verbunden? Bitte? Ja, ganz geistlich gedacht, ja. Und was noch? Nehmen wir mal einen ganz weiten Begriff, genau, Bruder Ritzel sagt es, die Liebe. Die Liebe ist der Begriff, der mit der Mutter in ganz besonderer Weise auch in der Welt verbunden wird. Die mütterliche Liebe, der bekannte österreichische Schriftsteller Peter Rossegger etwa sagte: Meine Mutter hatte nichts als Liebe. Das Beste in mir, ich habe es von ihr. Schön, wer das sagen kann. Und der deutsche Politiker und Schriftsteller Albert Dräger meinte: So lange wird die Liebe dauern, solange ein Mutterherz noch schlägt. Ob das allein am Mutterherz hängt, wahrscheinlich nicht, denn wir werden sehen, die Liebe auch der Mutter kommt nicht aus der Mutter alleine, sondern sie hat einen anderen Ursprung. Aber ein weiteres Beispiel, wie eng auch im Volkswissen, im Allgemeinwissen und in der allgemeinen Erfahrung hoffentlich auch die Liebe mit der Mutter verbunden wird. Und deshalb passt es ganz gut, wenn wir uns heute am Muttertag dem Thema Liebe zuwenden. Deshalb übrigens auch heute hier der kleine Aufbau, damit ich nachher zum Anschauungsmaterial zugreifen kann. Liebe. Denn auch der christliche Glaube ist in allererster Linie ein Glaube der Liebe. Wir haben gehört und gelesen, Vers 16, wir haben geglaubt und erkannt die Liebe. Christen glauben an die Liebe. Buddhisten und Hinduisten glauben an das Karma, an das Minus, das jeder Mensch in seinem Leben aufhäuft und das er im nächsten Leben, das aber nicht kommt, abarbeiten muss. Muslime glauben an Allah, einen heiligen, aber letztlich unnahbaren Gott, den es auch nicht gibt. Christen aber glauben an die Liebe. In der heutigen Predigt wollen wir ganz genau auf Gottes Wort hören, was denn nun Liebe ist. Denn unter Liebe verstehen die Menschen heute alles Mögliche, was mit Liebe nur wenig oder nichts zu tun hat. Als erstes sagt uns Gottes Wort, wo die Liebe herkommt. Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die er zu uns hat, Gott. Und Vers 19, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wo also kommt die Liebe her? Von Gott. Wahre Liebe beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Denn so sagt Vers 16 im nächsten Satz dann schon, Gott ist Liebe. Liebe ist sein Wesen. Und deshalb können wir sagen, wo Gott ist, da ist Liebe. Und wo Liebe nicht ist, da ist auch Gott nicht. Für alles, was echte Liebe ist, auch die mütterliche Liebe, ist Gott der Ursprung. Ein Beispiel dazu, wir haben in unserem Garten mehrere Regenauffangbecken. Von da pumpe ich das Wasser dann in die Gießtonne. Dann kann sich's im Laufe des Tages erwärmen, denn die meisten Pflanzen mögen es, wenn sie nicht mit kaltem Wasser gegossen werden, besonders Tomaten und Gurken. Aber aus dem Regenauffangbecken kann ich in die Gießtonne erst dann gießen, da denken die Kinder wieder mit, wenn was passiert ist. Wann erst kann ich aus... Richtig, Benni, ganz genau, wenn es geregnet hat. Denn wenn es nicht geregnet hat, und das war in diesem langen Frühjahr leider häufig genug der Fall, dann ist auch kein Regen in der Regenauffangtonne und dann kann ich pumpen, was ich will, aber es kommt kein Wasser, mache ich nur die Pumpe kaputt. Also, erst nachdem der Regen vom Himmel die Regentonne aufgefüllt hat, kann ich dann auch Wasser in die Gießtonne pumpen und habe dann Wasser zum Gießen. Genauso ist es mit der Liebe. Liebe weitergeben kann der Mensch erst, wenn die Liebe Gottes ihm selber das Herz gefüllt hat. Wenn Jesus selbst in unseren Herzen wohnt, denn er ist Liebe. Wenn wir also lieben, dann sind wir mit Gott verbunden, dann ist Gott in uns und wir sind in ihm. Und Vers 16 lesen wir weiter, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist eine höchst wichtige Aussage, wenn man so will, kann man sagen, die Liebe ist der Kern des christlichen Glaubens. Da habe ich nochmal eine Frage an die Kinder, warum spricht man eigentlich vom Kern einer Sache? Im übertragenen Sinn, da sagt man, da ist der Kern, also wie gesagt, der Kern der christlichen Wahrheit, oder man spricht sonst auch manchmal vom Kern. Denkt mal dran, wenn ihr Nüsse sammelt. Habt ihr schon mal Nüsse gesammelt? Haselnüsse, Walnüsse, noch nie Nüsse gegessen? Nein, kennt ihr gar nicht. Oder doch? Jan, hast du schon mal Nüsse gegessen? Ah ja, doch. Was ist das Wichtigste an der Nuss? Richtig, der Kern. Ihr esst nicht die Schale, gell? Nein. Die Schale knackt man, pult sie weg und den Kern isst man. Also der Kern ist das Wichtigste, worauf es ankommt. So hat auch das Christsein eine äußere Schale. Ob man etwa den Gottesdienst feiert in einer oberschwäbischen Barockkirche, im modernen Gemeindezentrum oder hier in der schönen Kirche in der Eichenau, ob der Prediger einen Talar trägt oder nicht, ob neuere Lieder oder ältere gesungen werden, ob sie mit Orgel, Posaunen oder Gitarre begleitet werden. Das alles muss nicht völlig unwichtig sein, aber es ist in jedem Fall nicht das, worauf es in der Ewigkeit vor Gott ankommt. Das alles ist nicht der Kern. Worauf es wirklich ankommt, ist die Liebe. Die rettende Liebe Gottes zu uns.
und unsere Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und so konnte Martin Luther im Blick auf den Gottesdienst sagen, bei einem richtigen Gottesdienst könne man alles aufs Wort und Gebet und die Liebe richten. Alles andere ist verzichtbar. Mehr als Gottes Wort, Gebet und Liebe braucht's nicht wirklich. Aber unverzichtbar zu einem rechten Gottesdienst gehört, dass die Christen in Liebe miteinander umgehen. Dazu soll alles Hören auf Gottes Wort führen, sonst hat alles keinen Wert. Wenn wir aber in der Liebe leben, dann sind wir recht mit Gott verbunden. Das ist nicht nur eine wichtige, das ist auch eine höchst gefährliche Aussage, wenn man nicht gründlich darüber nachdenkt, was denn Liebe ist. Und deshalb habe ich als Thema für die heutige Predigt gewählt, was ist Liebe? Dass wir da eine möglichst genaue Klarheit und Vorstellung davon haben. Und um das zu veranschaulichen, habe ich diesen Topf mitgebracht. Ihr könnt schon einigermaßen lesen, ja? Könnt ihr lesen, was draufsteht? Jan? Richtig. Weißt du, was da drin ist? Komm mal her, guck rein. Was ist drin?
Gar nichts.
Gar nichts. Richtig. Leer. Warum ist der leer? Um zu zeigen, Liebe ist zunächst mal nur ein leerer Begriff, so wie dieser Topf leer ist. Und es ist keineswegs automatisch klar, was man sinnvollerweise in diesen Topf reinfüllt, was man tatsächlich zu Recht mit Liebe in Verbindung bringt, was tatsächlich wirklich Liebe ist. Viele Menschen heute sagen, Gott ist Liebe. Wunderbar, wo Liebe ist, da ist Gott. Und dann füllen sie in diesen Topf all das hinein, was sie für Liebe so halten, was sie etwa in der Bravo oder in anderen Zeitschriften gelesen und gelernt haben. Ich habe da mal ein paar Beispiele mitgebracht. Außereheliche Beziehungen. Wenn zwei Menschen sich lieben, das ist doch wunderschön. Da ist Gott, spielt es eine Rolle, ob die miteinander verheiratet sind oder nicht. Rein damit. Das ist Liebe. Oder ob die mit jemand anderem verheiratet sind. Ehebruch. Hauptsache ist doch, die haben sich lieb. Julia Roberts hat vor einigen Jahren einer anderen Frau den Mann abgekauft, für $400.000. So wertvoll kann Liebe sein. Ehebruch. Gleichgeschlechtliche Beziehungen. Wenn zwei Männer sich lieben und füreinander Verantwortung tragen wollen, kann das Sünde sein? Wo Liebe ist, da ist Gott. Das muss doch gesegnet werden. Oder Lüge. Wie oft, wir sind noch bei dem, was die Welt meint, um Unklarheiten zu vermeiden, ja. Lüge, wie oft wird nicht die Wahrheit gesagt? Weil man meint, man würde anderen damit helfen. Man meint, es geschehe aus Liebe. Aber in Wahrheit untergräbt man das Vertrauen. Mord. Zwei Beispiele vom Mord, wo Mord heute geradezu gesellschaftsfähig geworden ist, ist einerseits die Abtreibung. Besonders dramatisch, liebe Geschwister, dass man längst gar nicht mehr weder in unserer Gesellschaft noch in unserer Kirche darüber redet. Ist selbstverständlich geworden. Der zigtausendfache, der hunderttausendfache Mord geschieht doch aus Liebe, weil man Menschen untragbar schwere Lasten abnehmen will, dass sie finanziell den Gürtel enger schnallen müssen, wenn noch ein weiteres Kind kommt. Oder dass die berufliche Karriere der Mutter vielleicht einen Knick erleiden könnte. Oder dass ein fest eingeplanter und gebuchter Urlaub nicht angetreten werden kann. Oder welche schweren Lasten es da alles zu vermeiden gibt. Ich weiß, es gibt natürlich auch schwerere. Aber auch diese geringen Dinge genügen häufig in unseren Tagen schon. Oder Euthanasie, Sterbehilfe. Natürlich nur aus Liebe, damit der alte Mensch nicht länger leiden muss, damit er den Kindern nicht zur Last fällt, damit er den Staat weniger Geld kostet, der braucht sein bisschen Geld doch für wichtigere Aufgaben. Oder ein Beispiel, wie weit dieser Weg bis in fromme Gemeinden hinein längst eingeschlagen wird, Thema Scheidung. Kann uns das nicht in bestimmten Fällen um der Liebe willen geboten sein? Wir kennen wahrscheinlich alle solchen Ehen, wo man sagt, das ist doch die Hölle auf Erden. Wo unser Gefühl sagt, dem oder der würde ich das von Herzen wünschen, aus dieser Hölle rauszukommen. Müssen wir dann nicht um der Liebe willen einer Scheidung zustimmen? Auch rein in die Liebe und wieder Heirat. Wenn so ein Geschiedener nun einen Menschen findet, der ihn wirklich liebt, versteht, wo die beiden nun eine glückliche Beziehung führen können, so wie Gott sich Ehe vorgestellt hat, muss man da nicht um der Liebe willen Ja sagen? Liebe Geschwister, insbesondere das Letzte sind schwere Fragen, die mit höchster Verantwortung im Einzelfall zu klären sind. Und es gab wenig, worüber ich so viele schlaflose Stunden und Nächte hatte in meinen Dienstjahren als Pfarrer, wie gerade diese konkreten Einzelfragen. Im konkreten Fall, wenn man Menschen, nicht wenn man die Sache theologisch abstrakt behandelt, sondern wenn man sie vor Menschen zu verantworten hat. Aber Gott sagt in seinem Wort, was ich zusammengefügt habe, das sollt ihr nicht scheiden. Da kommt es zum Knackpunkt. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor etlichen Jahren mit einem frommen Pastor einer frommen Freikirche. Und dieses Gespräch war in gewisser Weise typisch und wurde so oder ähnlich in den letzten Jahren wahrscheinlich hunderte, tausende Male in frommen Gemeinden geführt. Irgendwie kamen wir am Rand einer Pastorenkonferenz auf das Thema Scheidung und Wiederheirat Geschiedener. Was Gottes Wort dazu sagt, war uns beiden klar, das ist auch deutlich genug. Vom frommen Kollegen aber kam der Einwand, aber um der Liebe willen. Muss man von den Geboten Gottes um der Liebe willen nicht Ausnahmen machen dürfen, müssen, um der Liebe willen. Liebe Geschwister, was bringen wir mit dieser Frage zum Ausdruck? Ein abgrundtiefes Misstrauen gegenüber der Liebe Gottes. Wir sagen damit, Gott ist liebevoll, gnädig, barmherzig, verständnisvoll. Aber wenn er Scheidung und Wiederheirat verboten hat, dann müssen wir halt noch liebevoller, noch barmherziger, noch gnädiger und noch verständnisvoller sein als Gott. Gott ist liebevoll, aber wenn es drauf ankommt, eben nicht liebevoll genug. Ich bringe das ganz bewusst so auf den Punkt, denn genau darum geht es im allerletzten Grund. Was trauen wir Gottes Liebe, seiner Barmherzigkeit, seinem Verständnis wirklich zu, wenn es drauf ankommt, hart auf hart? Haben wir wirklich mehr Liebe, mehr Verständnis als Gott? Wissen wir besser, was Liebe ist, als Gott selbst, der die Liebe ist? Wir haben einiges eingefüllt in diesen Topf, was die Welt unter Liebe versteht. Was würden wir einfüllen? Was ist Liebe? Dürfen die Kinder wieder mal ganz aktiv mitdenken. Was stellt ihr euch alles unter Liebe vor? Was gehört dazu? Schon mal drüber nachgedacht? Über so tiefschürfende philosophische und menschliche Fragen? Was ist Liebe? Die ist einfach da, gell? Wenn man eine Mama an der Seite hat und einen Papa, dann ist Liebe da und da muss man gar nicht viel drüber nachdenken. So glücklich ist das Kinderleben oder kann es und soll es sein. Nehmen wir die Frage mal als allgemein auf, wie können wir genau und verbindlich wissen, was Liebe ist? Zum Glück sind wir da nicht nur auf Bravo angewiesen. Es gibt nur einen Weg, das zu erfahren, nämlich indem wir Gottes Wort fragen. Die Bibel sagt es uns klar und eindeutig, gleich einige Verse weiter in 1. Johannes 5, Vers 3. Wir lesen die Verse 2 und 3 gerade nochmal. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Also die Kinder Gottes, unsere Geschwister, unsere Brüder und Schwestern im Glauben lieben wir, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Nicht unser Verständnis ist der Maßstab dessen, was Liebe ist, sondern Gottes Wort. Und es ist nun ganz typisch für Johannes, den Apostel der Liebe, wie er auch genannt wird, dass er immer und immer wieder zeigt, Liebe geht niemals an den Geboten Gottes vorbei. Liebe und Gottes Gebote gehören untrennbar zusammen. Die Gebote sind gewissermaßen die inhaltliche Füllung dieses Begriffs Liebe. Das schütten wir alles raus. Gehört, wie es manche schon gemerkt haben, alles nicht da rein. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, dann müssen wir die Gebote Gottes ansehen, angefangen bei den 10 Geboten. Die sagen uns, was Liebe ist. Ich gehe jetzt mal frei, weil ich das so in Fleisch und Blut inne habe nach der lutherschen Zählung der 10 Gebote. Das erste: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dass wir Gott an die erste Stelle unseres Lebens setzen. Wie sollten wir Gott nicht lieben? Bei aller Liebe, bei allem Guten, das er an uns getan hat. Das ist Liebe. Das zweite, dass wir ihn anrufen, seinen Namen nicht vergeblich führen, nicht missbrauchen, sondern ihm vertrauen und zu ihm beten. Das ist seine Liebe, dass Gott uns seinen Namen gegeben hat, dass wir ihn anreden können. Und wir haben es am Mittwoch in der Gebetsstunde gehört zum Psalm 71, dass Gott ausdrücklich befohlen hat, dass wir zu ihm kommen, dass wir die Liebe und das Vertrauen zu ihm haben, dass er auch zu seinem Wort stehen wird. Da wird Liebe konkret. Und das wird einen Feiertag heiligen. So viele Menschen heute sind physisch und psychisch vom Stress ruiniert, weil sie sich keine Ruhe mehr gönnen. Auf den Arbeitsstress während der Woche folgt der Freizeitstress am Wochenende. Und in der Gegenwart Gottes zur Ruhe kommen tun nur noch ganz wenige. Aber das ist Zeichen der Liebe Gottes, dass er uns Ruhe gönnt, dass wir zu ihm kommen und in seiner Gegenwart Kraft schöpfen für die neue Woche. Dass wir Vater und Mutter ehren, dass sich in der Familie der Kreislauf der Liebe schließt. Wie viel Liebe haben doch fast alle Väter und Mütter in ihre Kinder investiert, von den Tagen der Schwangerschaft an. Und dann wird es ja nicht weniger. Der Volksmund sagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Was wird da alles investiert, auch an Fürbitte? Und liebe Geschwister, was ist das dann für ein Segen, wenn diese Liebe wieder zurückfließt, wenn in einer Familie der Kreislauf der Liebe funktioniert? Das 5. Gebot, nicht töten. Besser, du sollst nicht morden, auch nicht durch Abtreibungen, sage ich jetzt im Moment nicht mehr dazu. Du sollst nicht Ehe brechen, nicht einmal in Gedanken mit fremden Männern oder Frauen kokettieren. Das 7. Gebot, nicht stehlen. Du brauchst auch nicht zu stehlen. Gebote Gottes sind ja immer zugleich Verheißungen. Gott sagt uns in seiner Liebe zu, ich gebe dir alles, was du zum Leben brauchst. Es geht aber noch weiter, Luther hat ja gesagt, da wird es auch konkret. Deshalb mag ich die Erklärungen von Luther so, weil er sie immer auch zum Positiven wendet und sagt, dass wir unserem Nächsten sein Gut und Nahrung helfen, fördern und behüten. Nicht nur, dass wir es ihm nicht wegnehmen, dass wir ihm auch aktiv zur Seite stehen, dass es ihm gut geht und dass er das Nötige hat. Dass wir auch in den Worten ehrlich bleiben. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deiner Nächsten. Auch da hat es Luther wieder zum Positiven gewendet. Dass wir Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Dass wir nicht durch unsere Worte noch Öl ins Feuer gießen. Und wenn andere schon dabei sind, sich wüst das Maul zu zerreißen, auch noch mit einstimmen, sondern Wasser dabei haben, löschen. Zwischenmenschliche Brände löschen helfen durch gutes Reden. Und das 9. und 10. Du sollst dich nicht lassen gelüsten. Dass wir uns ohne Neid am Besitz und am Wohlergehen des anderen freuen, das ist Liebe. 1. Korinther 13, die nicht das ihre sucht, sondern das des anderen. Liebe heißt also, dass wir nach den Geboten Gottes leben. Das ist eigentlich ganz logisch, liebe Kinder und liebe Geschwister. Gott hat uns geschaffen und Gott selber weiß am besten, was für uns das Beste ist. Er ist ja unser Schöpfer. Und Gott will für uns das Beste. Und wie wir am besten leben können, das sagt er uns in seinen Geboten. Und Liebe kann deshalb niemals gegen Gottes Wort stehen. Das können wir uns gar nicht tief genug in unsere Herzen, in unser ganzes Denken einprägen. Liebe kann niemals gegen Gottes Wort stehen. Wo das anders versucht wird, ist das immer Ausdruck des abgrundtiefen Misstrauens gegen Gott und seine Liebe. Wo wir unseren menschlichen Gedanken mehr vertrauen als Gott selber. Wir kommen damit zur spannenden Frage, wie wird echte Liebe konkret? Im gelesenen Abschnitt führt Johannes selber zwei Bereiche an. Erstens in der Liebe zu Gott. Und Johannes sagt, die Liebe befreit uns von der Furcht in unserer Beziehung zu Gott. Da bin ich gespannt, ob unsere Kinder noch mal so aktiv da mitdenken können und tief schürfend. Warum sollte der Mensch vor Gott Angst haben? Könnt ihr euch irgendeinen Grund vorstellen, warum Menschen vor Gott Angst haben könnten? Das ist gut, wenn ihr euch keinen vorstellen könnt, dann habt ihr keine Angst vor ihm. Warum könnten Menschen Angst haben vor Gott? Dann geben wir die Frage mal an die Erwachsenen weiter, ob die es wissen. Wegen der Strafe. Jetzt fragen wir nochmal die Kinder zurück. Für was sollte Gott denn strafen? Seid ihr von euren Eltern schon mal bestraft? Für Ungehorsam. Kommt auch von den Eltern vielleicht mal vor, gell? Ja? Muss gar nicht falsch sein, wenn man was falsch gemacht hat, dass man auch zurechtgewiesen und bestraft wird. Und in der Tat weiß der Mensch, dass er von Gott Strafe zu erwarten hat, weil er ungehorsam ist. Jeder Mensch weiß, dass er vor Gott ungehorsam ist und Strafe zu erwarten hat. Und deshalb steht über jedem Leben die Furcht. Wenn ich eines Tages vor Gott stehe, wird es für mich reichen, dass ich in den Himmel komme, oder geht der Daumen für mich nach unten? Strafe. Nun sagt Johannes, die Liebe befreit uns von dieser Furcht. Warum? Weil er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wer hat denn für uns die Sünde, die Strafe getragen, die wir? Richtig, wo?
Am Kreuz.
Genau, deshalb hängt es davon. Am Kreuz. Und deshalb ist Karfreitag der wichtigste Feiertag im Jahr. Weil Jesus da für uns die Strafe getragen hat, weil er die Schuld unserer Sünde von uns weggenommen hat. Und damit hat er uns auch die Angst genommen vor dem Tag des Gerichts. Und deshalb sagt Johannes Vers 17, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Liebe Geschwister, das heißt Freimütigkeit. Wir müssen nicht mit eingezogenem Genick, so wie ein gedrehter Hund vor dem Herrn, vorbeikriechen und Angst haben, ob er uns jetzt eine in den Nacken haut oder nicht. Wir dürfen freimütig, als Kinder, fröhlich, aufrecht vor den Herrn treten, vor den Vater, weil wir von seiner Liebe wissen und von seiner Vergebung. Freimütigkeit. Interessanterweise wird das hier allerdings nicht begründet mit der Gnade, dass er uns die Sünde vergibt. Interessant, Johannes hat eine andere Begründung. Weil wir hier in dieser Welt so in der Liebe leben, wie er ist. Denn wie er ist, so auch wir in dieser Welt. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob wir über die Dimension dieser Aussage schon hinlänglich nachgedacht haben. So wie er ist, so auch wir in dieser Welt. Das ist der Grund für unsere Freimütigkeit. Das Neue Testament kennt keine Werkegerechtigkeit. Es betont unermüdlich allein aus Gnade. Aber so sehr das Wort Gottes auch betont, allein aus Gnade, so sehr betont es auch die absolute, zwingende Notwendigkeit, dass der Gnade die Werke folgen. Wo Liebe ist, müssen auch die Taten der Liebe sein. Und so sagt Johannes, weil Gott in uns wohnt, ist seine Liebe Teil unseres Wesens und Lebens geworden. Und wenn Gott in uns wohnt, kann es gar nicht anders sein, als dass wir uns in dieser Welt so benehmen, verhalten, wie es Jesus entspricht. Wir leben in der Welt, wie Jesus ist. Das ist eine gewaltige Aussage, von hohem Ernst. Ist auch eine ernste Frage, liebe Geschwister, an uns: Leben wir in unseren Ehen so miteinander wie Jesus? Leben wir in unseren Familien unter einem Dach wie Jesus? Leben wir in unserer Gemeinde wie Jesus? Johannes sagt, denn wie er, so auch wir. Setzen wir einmal ganz konkret Jesus an die Stelle unseres Ehegatten, unserer Kinder, unserer Eltern, unserer Nachbarn, unserer Geschwister, in der Familie wie auch in der Gemeinde. Stellen wir an ihre Stelle Jesus und fragen uns, gehen wir so mit ihnen um, wie wir mit Jesus umgehen würden? Bonhoeffer sagte, wir lieben einander nicht um, denn wir lieben den anderen nicht um seinetwillen, sondern um Jesu willen. Da hat er genau diesen Gedanken aufgegriffen, weil wir Jesus in ihm sehen. Und gerade wo wir von Glaubensgeschwistern reden, ist das ja auch ganz real der Fall. Das sehen wir nicht nur, das ist so. Denn im anderen, im Bruder, in der Schwester, ist der Herr. Begegnen wir ihnen tatsächlich, wie wir Jesus begegnen würden? Und umgekehrt, begegnen wir dem anderen so, dass die Jesus in uns begegnen, dass die an uns das Wesen und die Liebe und die Art Jesu spüren, dass ihnen aus uns das Wesen Jesu entgegenschlägt. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich denke, wenn wir das beherzigen würden, welche Auswirkungen hätte das auf all unsere Beziehungen? Welche Auswirkungen hätte das gerade auf die Beziehungen mit den Menschen, die uns Not machen? Natürlich sollen wir es uns nicht nur darauf begrenzen, aber gerade da, mit denen wir vielleicht sogar ein tägliches Feuer unterm Dach haben, werden wir uns so verhalten, dem anderen so begegnen wie Jesus. Ich bin überzeugt, liebe Geschwister, wir werden in vielen Fällen uns wundern, wie sich Beziehungen, die wir für total verkorkst gehalten haben, auf einmal von Grund auf ändern. Und damit sind wir längst beim Zweiten, zur Liebe der Brüder und Schwestern. Wie wird es da konkret? Vers 20 folgender, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ich möchte dazu am Schluss nur noch einen Gedanken hinzufügen. Christen, die sich mit Ernst am Wort Gottes halten, werden in unseren Tagen immer mehr zu einer winzigen Minderheit. Der Rest, diese Minderheit, wird als Lebens- und Glaubensgemeinschaft ganz neu gefordert sein. Die Bruderliebe, die lebendige Gemeinschaft unter den verbleibenden Gläubigen ist nötiger denn je. Ich habe es früher schon als Pfarrer der bekennenden Gemeinde, die deutschlandweit Kontakte hatte, gespürt. Ich erlebe es heute immer wieder, weil das Büro der Bekenntnisbewegung in unserem Haus ja ist, wo wir deutschlandweit Anrufe bekommen, wie sehr die Menschen auch geistlich leiden unter der Vereinsamung. Je mehr die Mächte der Finsternis sich in die christliche Gemeinde hineinnagen, je kleiner das Häuflein der wahrhaft Gläubigen wird, umso winziger wird die gelebte Gemeinschaft, wichtiger, umso wichtiger wird die gelebte Gemeinschaft der Kinder Gottes für jeden Einzelnen, fürs geistliche Überleben. Leider sehe ich vielfach das Gegenteil. Freunde und Bekannte, wenn ich mich allein in meinem Umfeld umsehe, bleiben geistlich auf der Strecke, weil sie die brüderliche Liebe und Gemeinschaft vor Ort nicht erfahren. Aus Enttäuschung wenden sie sich von einer Gemeinde nach der anderen ab, aus nachvollziehbaren, aus guten Gründen. Aber sie gehen langsam, aber sicher geistlich vor die Hunde. Dem im Einzelkämpfertum kann auf die Dauer keiner bestehen. Und deshalb, liebe Geschwister, ringe ich so beharrlich und mit so viel Nachdruck darum, dass wir in unserer Gemeinde uns vom Geist Gottes leiten lassen, dass wir in rechter geschwisterlicher Liebe miteinander umgehen. Und deshalb bewegt mich seit vielen Jahren immer drängender die Frage, nicht erst hier in Riedlingen, längst schon in den Gemeinden vorher, sind wir in unseren christlichen Gemeinden wirklich füreinander da? Sind wir Familie Gottes? Gerade in einer Zeit, wo viele Familien auseinanderbrechen oder viele auch gar keine Familie mehr haben. Und ich bin deshalb sehr dankbar für alle Anrufe und Besuche, die auch ihr untereinander macht. Ich allein schaffe das Nötige bei weitem nicht, zumal leider viel Kraft und Zeit mit baulichen Aufgaben auch gebunden war die letzte Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der jeder Visionen und Träume hat. Da erlaube ich mir auch einmal, einen Traum zu haben. Ich habe einen Traum, liebe Geschwister, von einer Gemeinde, die voller Liebe zu den Brüdern ist. Und die Schwestern gehören natürlich mit dazu. Wo die Bruderliebe anfängt in den Ehen. Wo in allen Ehen Mann und Frau einander von Herzen lieb haben. Wo in allen Ehen Mann und Frau rücksichtsvoll und verständnisvoll miteinander umgehen. Wo nicht am Sonntagmorgen 10 Minuten vor dem Gottesdienst das Kriegsbeil begraben und das Sonntagsausgehgesicht übergestreift wird. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde, wo einer für den anderen da ist. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde, wo auch die Sorge um das Rechte versorgt werden im Alter. Nicht nur im Vertrauen auf Gott abgegeben werden kann, sondern wo sie überwunden ist im Wissen, wir gehören zusammen und wir werden einander bis ins Alter tragen. Einige wenige sind damit restlos überfordert. Aber wenn alle von dem, womit Gott ihnen an Kraft und Zeit die Hände gefüllt hat, etwas beitragen, dann wird diese Liebe in unserer Gemeinde noch konkreter und reicher, als sie es schon ist. Gott schenke uns durch seinen Geist, dass wir so in seiner Liebe leben. Amen.